Ich möchte heute mit uns ein Thema anschauen und darüber sprechen, wie wir reich werden können. Wer möchte von euch reich werden? Okay, müsst euch nicht melden. Wie werden wir reich? Die Frage ist ja, okay, wo wollen wir reich werden? In welchen Dingen? Deshalb wäre wahrscheinlich die Antwort sehr zögernd ausgefallen. Und dazu möchte ich starten mit einem Gleichnis, nämlich aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, ab Vers 15. Und das ist ein Gleichnis, was Jesus spricht. Und er sprach zu seinen Jüngern: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Jetzt ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, du Dummkopf. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Jesus redet also von einem Mann, einem Großgrundbesitzer wahrscheinlich in Israel. Ja, es ist ein Gleichnis. Er spricht von einem Mann, der sehr reich war, der viele Felder besaß, wahrscheinlich auch noch mehr als einfach nur Getreide, sondern auch Olivenbäume. Ja, das, was typisch war in Israel. Vielleicht hat er viele Oliven geerntet, hat Öl daraus gemacht und hat sehr viele Güter gehabt. Und an sich ist das ja nichts Schlechtes. Gott hat diesen Mann gesegnet, er hat es regnen lassen, ja, die Felder waren fruchtbar. Und es ist in Ordnung, dass man den Segen bekommt. Wenn Gott dich segnet, dann ist es auch in Ordnung. Das ist nicht das, was Jesus hier kritisiert. Das, was Jesus hier sagt, was nicht in Ordnung ist, sind eigentlich drei Dinge. Hier steht, der Mann überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich jetzt tun? Ich habe jetzt so viel, was soll ich nur tun? Und der erste Fehler ist, dass er bei sich selbst überlegte. Das heißt, er hat Gott gar nicht einbezogen in seine Gedanken. Ist es jetzt okay? Was möchtest du, Gott? Soll ich das vergrößern? Weil ich meine, wir wissen alle, es ist gar nichts Falsches daran, dass man die Scheunen vergrößert, dass man weiterdenkt und sagt: Oh komm, lass uns vorwärts gehen, wir wollen größer werden und breiter. Nur wenn wir das für uns überlegen, dann sagt Gott: Hey, da stimmt irgendwas nicht. Überlege nicht für dich, sondern komm zu mir und rede mit mir darüber. Das zweite ist, er dachte nicht an seine Nächsten, sondern er hat nur an sich selbst gedacht. Er hat das nicht geteilt, da kommt keine Überlegung: Was kann ich vielleicht meinem Nächsten tun? Vielleicht hat mein Nachbar Not. Und das Dritte ist, als er diese großen Scheunen gebaut hat, sagt er: Ach Seele, jetzt ruh dich doch aus, iss und trink und sei fröhlich. Also er war in so einer Selbstsicherheit, wo er sagte: Naja, ich arbeite und dann kann ich ja mein Leben genießen. Jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen, meinen Ruhestand. Ja, und jetzt habe ich noch 20 Jahre meines Lebens und es hat sich gelohnt zu arbeiten, die Finanzen anzusparen. Das ist alles für mich und jetzt wird's toll. Und Gott sagt: In dieser Nacht wird man eine Seele von dir fordern. Und für wen ist das denn alles? Hat es sich gelohnt? Du warst so habgierig und du hast es für dich genommen und jetzt hast du aber gar nichts davon. Für wen ist das? Und die Kritik, die Jesus hier äußert, ist, er schaut eigentlich nur auf sein irdisches Leben. Weil in Vers 21 ist der Schlüssel, hier steht: So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Das heißt, der Mann hat Schätze für sich gesammelt und war nicht reich im Blick auf Gott. Und jetzt ist die Frage, okay, was meint Jesus damit? Können wir überhaupt reich werden auf Gott oder bei Gott? Die Antwort steht, ich glaube, die kennen wir alle, ja, in Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Dort steht, sagt Jesus: Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das bedeutet, die Antwort heißt: Ja, wir können uns Schätze sammeln im Himmel. Also das ist die grundsätzliche Frage. Und Jesus sagt hier, an sich ist es nicht falsch, dass wir Geld haben, ja, dass man reich ist oder sich Sachen sammelt. Nur er sagt hier, da wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wenn du also sagst, meine Schätze sind mein Bankkonto, meine Schätze ist mein Erfolg, meine Schätze ist, dass mein Hobby richtig groß wird, dann heißt es, dein Herz jagt dem Schatz nach, weil wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und Jesus warnt eigentlich davor und sagt, hey, weißt du, wenn du das machst, dann hast du am Ende ein Problem, weil es gibt Diebe auf der Welt und die stehlen. Es gibt Motte und Fraß, die zersetzen deine Sachen und du wirst am Ende enttäuscht und du hast nichts da. Es ist nicht so, dass Jesus dasteht und sagt, wehe, wehe, sondern er warnt und sagt, hey, es ist eigentlich dumm, wenn du das machst. Sondern richte dein Herz auf die Schätze des Himmels aus. Da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo weder Motte noch Fraß zerstören können. Ja, und ich glaube, wir kennen es alle, solche Geschichten aus der Vergangenheit, ja, die Adligen und die waren so reich und haben in Saus und Braus gelegt und plötzlich von einem Moment auf den anderen gab es eine Revolution und dann waren sie die Ärmsten der Armen. Oder reiche Leute, die sich viel erarbeitet haben, dann kam plötzlich Krieg und sie mussten fliehen und haben alles verloren. Ja, ich glaube, jeder von uns kennt viele Geschichten, was wir so mal gehört haben, wo man sich Sachen angesammelt hat und plötzlich von einem Moment auf den anderen kam der Dieb und hat es gestohlen. Und Jesus sagt, ich warne dich, dass du dein Herz nicht an solche Sachen hängst. Und jetzt ist die Frage, wie können wir denn reich werden im Blick auf Gott? Also was meint Jesus damit in Vers 21? So ist der, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Wie werden wir denn reich im Blick auf Gott? Und das sind eigentlich zwei Sachen, wie wir reich werden im Blick auf Gott. Das erste ist die Nachfolge, die radikale Nachfolge. Und das zweite ist der wahre Hunger nach Gott. Dass wir wirklich Gott wollen. Das sind die zwei Punkte. Und den ersten Punkt, den will ich nur ganz kurz anschneiden. Ich glaube, da können wir ganz, ganz viele Sachen lesen im Neuen Testament, wie was Jesus sagt, und dann wirst du einen Lohn haben, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Ja, zum Beispiel in Matthäus 25, Vers 34 bis 40 sagt Jesus, der bezieht es auf das Ende, wenn wir vor Gottes Thron stehen. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von grundlegender Welt an. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Und dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich denn hungrig oder durstig? Und wann haben wir dich als Fremdling gesehen? Wissen wir jetzt gar nicht. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Und das ist das, was die Welt vielleicht Dummheit nennt. Und Gott sagt, aber bei mir ist es Weisheit. Wenn du in jemanden investierst, was keiner sieht, ja, in der Bergpredigt, ihr könnt es zu Hause mal durchlesen, das, was du im Verborgenen tust, dein Vater sieht im Verborgenen und wird es dir zurückgeben. Er wird es dir erstatten, er wird dir einen Lohn dafür geben. Ja, oder wenn du jemandem einen Becher Wasser gibst, was keiner sieht, du wirst den Lohn erhalten. Also studiert es mal im Neuen Testament, das sind echt spannende Sachen. Oder Matthäus 19, Vers 29 sagt Jesus, und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Und wir können es natürlich auf unsere verfolgten Brüder und Schwestern sehen, ja, in der Welt, die wirklich wortwörtlich ihre Häuser verlassen müssen oder ihre Eltern verlassen müssen, die fliehen müssen und sie werden es hundertfach empfangen. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, sollen wir jetzt unsere Mutter verlassen, unsere Geschwister, dann habe ich endlich den Preis, dann ziehe ich mal weg. Das meint Jesus nicht. Er sagt es ja zu den Jüngern, die ihm wirklich nachgefolgt sind und ihre Häuser, Äcker verlassen haben. Aber das, was Jesus zu uns sagt, ist, da, wo ich hingehe, folge mir. Und wenn, es wird dich etwas kosten. Es wird dich einen Preis kosten. Wenn ich sage, hey, weißt du, ich habe für dich etwas, folge mir in die Kinderarbeit und diene dort. und es kostet dich Schweiß, es kostet dich Tränen, es kostet dich Zeit und Energie, dann ist es deine Hingabe. Und Jesus sagt, du wirst den Lohn 100-fach empfangen. Oder Gott sagt zu dir, hey, folge mir und ich möchte, dass du das Gemeindezentrum putzt. Das ist der Ort, wo du mir nachfolgst. Und es kostet dich was. Dann wirst du den Lohn 100-fach empfangen. Oder wenn du sagst, okay, Jesus, du willst, dass ich dort den Menschen diene, den Obdachlosen diene, ja, dass ich die Leute anrufe, das, was keiner sieht, dem Schwachen hinterherzugehen, diese Hingabe, das, was uns wirklich etwas kostet, Jesus nachzufolgen, da sagt Gott, du wirst den Lohn 100-fach empfangen. Und deshalb lohnt es sich, im Kleinen treu zu sein und das für den Vater zu tun, der im Verborgenen sieht. Auch wenn wir keinen Applaus bekommen, auch wenn da keine Bühne ist, es lohnt sich, so ein Leben zu führen, weil das Nachfolge ist und du die Schätze im Himmel sammelst, weil du einen Lohn bekommen wirst von deinem Vater im Himmel. Weil die Frage ist doch, auf was schauen wir? Ja, wenn Menschen sagen, oh, weißt du, das lohnt sich nicht, in die Person zu investieren. Das brauchst du gar nicht erst anfangen. Was sagt Jesus? Jesus sagt, ich habe alles verlassen. Ich habe den Thron des Vaters verlassen. Und es hat mich alles gekostet, ans Kreuz zu gehen und ich habe dich gesehen und keiner hätte in dich investiert. Und ich habe aber die Freude dahinter gesehen, ich habe den Lohn gesehen, ich habe diese Hoffnung gesehen und nicht das, oh, das Opfer ist so groß, es ist so schrecklich, sondern ich sehe, was dann kommt, ich sehe auf den Lohn, ich sehe auf die Hoffnung, die ich habe in meinem Gott. Ja, in Römer 8, Vers 32 steht das, er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er hat seinen Sohn hingegeben und wie kostbar ist das? Ja, und Gott sagt, ich möchte mit ihm dir auch alles andere schenken, weil Jesus ist das Kostbarste. Und auf was schauen wir, gerade in dieser Zeit, ja, mit Corona und ich war vor kurzem beim Friseur und da war die Friseusin noch eine andere Frau und die haben sich so hochgeschaukelt, es war echt so eine Atmosphäre und man dachte, oh, ich habe keinen Bock hier, ich gehe gleich raus, aber ich konnte ja nicht. Und dann war, die haben sich wirklich so, oh, alles schlimm und das und das ist so unfair. Also es war wirklich so eine krasse Atmosphäre und ich dachte, entweder ich gebe jetzt auch noch Stoff ins Feuer und wisst ihr, bei mir in der ja und überhaupt, da habt ihr recht und das finde ich auch total doof und wisst ihr, wie das bei uns ist und der Fall noch und Und ich dachte, nee, ich sag jetzt einfach gar nichts. Ich habe da keine Lust drauf, dass ich jetzt hier noch ein bisschen Feuer reingieße, Öl reingieße ins Feuer. Und irgendwann ging es dann so, okay, es plätscherte nur so dahin. Und dann fragte die Friseusin mich, du und deine Familie, ihr seid doch auch sehr christlich. Was sagt ihr denn eigentlich zu Corona? Ich dachte erstmal, okay, was soll ich jetzt sagen, Heiliger Geist? Ich weiß es doch auch nicht. So, dann stammelt man erstmal so. Und dann kam mir der Gedanke, Heiliger Geist ist echt gut. Er hat ja gesagt, er wird uns das geben, was wir brauchen. Und dann kam mir das, dass ich gesagt habe, hey, wir haben eine Hoffnung. Wir, also wenn wir an Jesus glauben, er kam auf die Erde, damit wir Vergebung haben. Und wenn ich mit ihm sein Leben gebe, dann habe ich eine Hoffnung, dass wenn ich hier sterbe, dann weiß ich, mein Leben geht weiter. Ich habe ewiges Leben. Und wenn man natürlich diese Perspektive nicht hat, dass ich weiß, da ist ein Gott, der meine Hoffnung ist. Wenn ich denke, das Leben ist zu Ende, dann klammere ich mich so sehr an das Leben, an die Existenzen hier. Und dann ist er das alles, was ich habe. Und dann heißt es auch durch Corona, es ist gerade so eine Erschütterung, dass die Existenzen in Gefahr sind. Und dann kommt die Frage auf, wofür lebe ich eigentlich? Was ist der Sinn meines Lebens? Und wenn man diese Perspektive hat, hat man eigentlich nichts. Dann hält man alles in diesem Leben so fest. Und dann ist es wirklich ein Drama. Ja, aber wir haben doch diese Hoffnung. Und mich hat es echt bewegt. So, da fragt mich jemand, was ich als Christ denke über Corona. Und es geht in diesem Moment nicht darum, irdische Schätze, ja, stimmt, und lasst uns doch unser Geld sammeln und keine Ahnung, was auch immer. Es geht darum, dass wir den Leuten die Perspektive zeigen und die Hoffnung zeigen, die wir haben, weil wir sind reich. Wir sind reich im Blick auf Gott. Wir haben einen Schatz, den die Welt nicht hat. Und sie suchen und fragen sich, ja, was sollen wir denn jetzt tun? Und Gott sagt, ich bin die Antwort. Ich bin dieser Schatz. Ja, in Kolosser 2, Vers 1 bis 3 steht, sagt Paulus, Ich will nämlich, dass ihr wisst, welch schweren Kampf ich führen muss für euch und auch für die Gemeinde in Laodicea und so weiter und alle, die mein Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet sein und in Liebe verbunden sind und es in allem zu umfassender Einsicht komme, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, nämlich Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Also Paulus sagt, wisst ihr, ihr habt so eine riesen Hoffnung. Erkennt ihr das nicht? Christus lebt in euch. Und mit dem Tag, an dem ihr euch für Jesus entschieden habt, ist Christus in euch. Aber in Christus sind die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und wenn etwas verborgen ist, dann heißt das, es ist nicht so, ah, Sterntaler fällt vom Himmel, sondern verborgen heißt, ich muss ein bisschen danach suchen. Es ist nicht versteckt, so wie an Ostern, ja, und ich finde das nicht und bin frustriert. Nee, es ist verborgen. Und Gott sagt, komm, ich will dir diese Schätze zeigen. Aber es braucht etwas, es braucht ein bisschen Anstrengung von dir, dass du sagst, ja, ich will. Ich möchte mich danach ausstrecken. Es kostet dich einen Preis. Die Errettung ist kostenlos. Jesus bezahlte am Kreuz für dich, damit du ewiges Leben hast. Aber der Reichtum, den wir erkennen, es kostet dich etwas. Es reicht nicht, dass du sagst, oh, Sonntag, cool, der Lobpreis war gut, jetzt geht es mir wieder gut und jetzt lebe ich meine Woche wieder und komm Sonntag wieder. Sondern Gott sagt, hey, weißt du nicht, was das für ein Reichtum ist, den du in dir hast? Weißt du nicht, wie viel Weisheit und Erkenntnis in Christus verborgen sind und du trägst ihn mit dir, wenn du nach Hause gehst, in deine Familie, wenn du auf Arbeit gehst, wenn du zu Hause einschläfst, wenn du aufwachst, ist Jesus in dir und dieser Schatz ist in dir. Die Frage ist, ob du ihn ausgräbst oder nicht. Und Paulus betet dafür. So, das ist der zweite Punkt, dieser Hunger nach Gott, das ist unser Schatz. Epheser 1, Vers 17 bis 19, das ist eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel, das ist ein Gebet von Paulus für die Gemeinde in Ephesus. Er betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Also er sagt, ich bete, dass unser Vater, dem alles gehört, dass er euch den Heiligen Geist gibt. Er ist nämlich der Geist der Weisheit und er ist der Geist der Erkenntnis, damit ihr Gott selbst erkennt. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, da wo ja Jesus drin wohnt, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also Paulus sagt eigentlich, er betet, Heiliger Geist, komm du. Und dann sagt der Heilige Geist, ja, ich komme. Weißt du nicht, was du für eine Berufung hast? Du bist berufen, seine Hoffnung zu erkennen. Weißt du, was du für eine Hoffnung hast? Ich will es dir zeigen. Und dann geht er hier weiter. Weißt du nicht, was du für ein Erbe hast? Du bist der Heilige, haben wir letzte Woche gehört. Da ist ein Erbe in dir, was alle Heiligen bekommen. Forsche da, ich will dir das zeigen, was es eigentlich heißt. Oder weißt du nicht, was die Größe Gottes ist, die Kraft Gottes, die Macht, die in dir wirkt? Und das sind nicht nur Worte. Ja, wir können jetzt sagen, alles klar, okay, wir gehen dann weiter. Ich wünsche mir, dass jeder von uns sagt, okay, ich möchte das erforschen. Was heißt es wirklich? Ich nehme mir 10 Minuten Zeit und denke darüber nach, was ist die Hoffnung deiner Berufung? Heiliger Geist, erleuchte die Augen meines Herzens. Was heißt das? Und ich schreibe mir Dinge auf und ich meditiere darüber. Ich denke darüber nach, mit dem Heiligen Geist im Gespräch mit Gott tiefer zu gehen. Ja, und all die Punkte, dem Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in uns. So, was heißt es, wenn ich nur Corona sehe und all die Tragödien? Dann schaue ich darauf. Heiliger Geist, komm und zeig es mir. Zeig mir die überragende Größe deiner Kraft. Ja, ich habe ein Gebet aufgeschrieben, im nächsten Vers, nächste Folie meine ich, glaube ich. Da steht, Heiliger Geist, also für mich ist es echt so ein Schlüssel, zu beten, Heiliger Geist, lass mich sehen, was du siehst, wenn du an das Erbe denkst. Heiliger Geist, lass mich fühlen, was du fühlst, wenn du an den Vater der Herrlichkeit denkst. Und dann denke darüber nach, denn lass den Heiligen Geist reden zu dir. Heiliger Geist, lass mich das sehen, was du siehst, wenn du Jesus am Kreuz siehst. Was hast du gefühlt? Lass mich das fühlen, lass mich das sehen. Und da reinzugehen und nicht durchzurauschen durch 5 Kapitel und sagen, oh, ich habe mein Häkchen heute gesetzt, super cool. Bist du Gott begegnet? hast du eine Offenbarung, hast du ein Reichtum in dir heute bekommen? Wir lesen die Bibel nicht, damit wir die Bibel lesen, sondern wir lesen die Bibel, weil wir Jesus darin sehen wollen. Wir wollen Gemeinschaft mit der Person dahinter. Es geht nicht darum, dass wir eine Liste abhaken und damit wir ein guter Christ sind, sondern es geht darum, dass wir reich werden im Blick auf Gott. Und du wirst reich, indem du Beziehung baust mit diesem lebendigen Gott, indem er dir den Reichtum offenbart, der in dir verborgen ist in Jesus Christus. Nur wenn wir die Schätze nicht ausgraben, dann haben wir diesen Reichtum zwar in uns, aber er ist verborgen. Und wenn dann ein Sturm kommt, dann bringt dir das nicht viel. Du musst in diesen Reichtum reingehen. Du musst sagen, ich habe den Zugang. Gott, zeig es mir. Ich investiere jeden Tag Zeit, damit ich in dieser Beziehung lebe. Lass es mich fühlen, lass es mich sehen. In Jeremia 33, Vers 3 steht, rufe mich an, dann will ich dir antworten. Und ich will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Oder statt unfassbar steht auch in der Bibel Unzugängliches. Das heißt, wenn du Gott anrufst, oh Gott, ich habe ein Problem, ich rufe dich jetzt bitte um Hilfe. Sag Gott, alles klar, ich will dir antworten, aber weißt du, was ich eigentlich noch will? Ich will dir noch Größeres zeigen, ich will dir Unfassbares zeigen. Ich möchte dir Sachen zeigen, wo eigentlich keiner Zugang zu hat. Unzugänglich heißt, du kannst da nicht hinkommen. Und Gott sagt, das will ich dir zeigen. Ich will dir die Geheimnisse meines Herzens zeigen. Ich will dir meinen Reichtum zeigen, der in dir ist. Wusstest du, dass du ein Kind Gottes bist und den Reichtum hast zu deinem Vater im Himmel, der Vater der Herrlichkeit, dieser Reichtum? Und wir sind oft so passiv und ach, die Welt und was machen wir nur? Und Gott sagt, schau doch auf mich, schau auf meinen Reichtum, investiere Tag für Tag für Tag. In Kolosser 1, Vers 26 bis 27 steht, das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, ist jetzt aber in seinen Heiligen offenbart worden. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, also dir, den Heiligen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott ist nicht ein Gott, der sagt, naja, wenn du jetzt 10-mal fragst, na gut. Hier steht, Gott wollte dir zu erkennen, er möchte das, er will dir zu erkennen geben, was der Reichtum ist, der Herrlichkeit dieses Geheimnisses. Und vielleicht sitzen wir jetzt da und denken, okay, ich fühle dabei nichts. Ja, es ist cool, aber ich sehe es nicht. Dann geh zum Heiligen Geist und sag, Gott, ich bin hier, ich möchte, dass du mein Herz öffnest. Ich möchte, dass du mir das zeigst. Es ist nicht schlimm, wenn du sagst, okay, ich habe es noch nicht erfasst, mein Herz brennt nicht, es ist noch nicht so da. Es ist nicht schlimm, Gott sagt, hey, ja, es ist okay, aber komm zu mir. Bete dafür, dass du Hunger hast nach diesem Gott. Bete dafür, dass du sagst, Gott, ich will dich gerade nicht so, aber ich will dich wollen. Ich habe diesen Hunger nicht, aber ich will diesen Hunger. Also komm und gib mir den Hunger. Komm, mach, dass ich dich will. Auch wenn ich dich gerade nicht will, aber ich will dich eigentlich wollen. Sei ehrlich vor Gott. Gott liebt es, Hunger auszugießen. Gott liebt es, Verlangen nach ihm auszugießen und Sehnsucht auszugießen. Und ich kann dir sagen, ich kann es aus meinem Leben sagen, jedes Mal, und ich habe das jetzt schon echt oft erlebt, jedes Mal, wenn ich an dem Punkt war, wo ich gemerkt habe, mein Herz brennt für Gott gerade nicht. Ich lese die Bibel nur. Ich mache nur meine Häkchen. Und ich habe es gemerkt. Ich habe gesagt, Gott, ich will diesen Hunger zurück. Ich will diese Sehnsucht zurück. Das kann nicht sein. Ich will doch dich wollen. Aber es ist nicht da. Und ich kann dir sagen, zu 100%, spätestens nach 3 oder 4 Wochen, kam Gott und hat Dinge getan in meinem Leben, durch eine Predigt, durch ein Lied, durch eine Situation, durch irgendwelche Dinge, durch Filme, durch sonst welche Sachen, hat Gott plötzlich angefangen, in meinem Herzen zu arbeiten, hat Gott ein Feuer in mir entfacht. Und genau dasselbe möchte er bei dir tun. Wir sind alle gleich vor Gott und er sagt nicht, ach so, na, du hast ja so besonders gelebt. Nee, ich lebe auch nicht besonders. Ich bin gerecht durch Gottes Gnade und das bist du genauso. Und Gott sagt, komm und steh auf, komm zu mir und sag, Gott, ich möchte diesen Hunger haben, ich möchte den Reichtum erfassen, ich möchte dieses Feuer, weil er möchte dieses Feuer genauso ausgießen über alle, über jeden Einzelnen, er macht keine Unterschiede. Wenn du sagst, oh, ich bin zu beschäftigt, dann nimm dir 10 Minuten pro Tag, steh 10 Minuten eher auf oder geh 10 Minuten später ins Bett. Jeder von uns hat die Verantwortung, am Ende das vor Gott zu sagen, wie habe ich meine Zeit genutzt? Und da kann ich nicht vor Gott sagen, du, sorry, ich war echt so beschäftigt, mein Job. Und du weißt schon, Gott sagt, hey, wer hat dir die Zeit gegeben? Ich war's. Wie hast du deine Gaben genutzt? Wie hast du deine Zeit genutzt? Da zählen keine Ausreden mehr. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, in dieser Zeit unsere Beziehung mit Gott zu bauen, den Reichtum zu erkennen und reich zu werden im Blick auf Gott. Weil Gott will uns geben. In 2. Korinther 9, Vers 6 steht, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Und wir können dieses Prinzip natürlich auf alle Bereiche unseres Lebens übertragen. Auf Finanzen, wenn du segensreich gibst, wirst du segensreich ernten. Aber genauso in unsere Beziehung mit Gott. Wenn du segensreich gibst und sagst, okay Gott, ich habe es verstanden, ich möchte Zeit in dich investieren, ich will säen in meine Beziehung mit dir, dann wirst du auch segensreich von Gott ernten. Aber wenn du sagst, ich werde sparsam säen in meine Beziehung mit Gott, dann wirst du auch sparsam ernten. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Und ich habe ein Bild mitgebracht von zwei Häusern. Und ich finde, wir können unsere Beziehung mit Gott auch so vergleichen. Gott lädt dich ein, sein Kind zu sein. Und es ist so, als ob er dir ein Haus schenkt, ja, deine Beziehung mit Gott. Jeder bekommt das gleiche Material. Die Frage ist, lässt du dein Haus verrotten und sagst, ach, einmal pro Sonntag reicht mir und meine Häkchen-Bibelliste ist auch okay. Ich investiere nicht viel Zeit in Gott, meine Beziehung, in den Reichtum Gottes. Und dann wird dein Haus verfallen. Und wenn ein Sturm kommt, dann möchte ich nicht in diesem Haus sein, weil das Haus wird garantiert einfallen. Oder du sagst, ich möchte in mein Haus investieren. Ich werde keine Zeit sparen. Ich werde keine Kosten und Mühen sparen. Ich werde alles investieren, was ich habe. Meine ganze Kraft, meine ganze Zeit, meinen ganzen Verstand, alles, was ich bin, werde ich in meine Beziehung mit Gott investieren. Und dann kann ich dir sagen, wenn ein Sturm kommt, dann wird das Haus stehen. Und es sieht auch noch schön aus. Und andere sagen vielleicht, wie machst du das? Wieso ist deine Beziehung mit Gott so stark? Wieso machst du dir keine Sorgen? Wieso stehst du inmitten des Sturmes? Weil wisst ihr, ich meine, Corona ist eingebrochen, das haben wir nicht erwartet. Und vielleicht geht's wieder bergauf, aber ich sag dir eins, ich wette, es kommt das Nächste. Und es kommt das Nächste und das Nächste und ich glaube nicht, dass es besser wird. Aber wisst ihr, wir haben die Hoffnung und wir wollen, dass unsere Häuser stehen. Die Leute in der Erdbebenregion, die sagen auch nicht, ach, ist doch egal, wir bauen unsere Häuser nicht fest. Nee, sie bereiten sich darauf vor, dass ein Erdbeben kommen könnte und sie bauen ihre Häuser. Sie sagen, Wissenschaftler, wir brauchen Warnsysteme und das ist deine Beziehung mit Gott. Also ist die Frage, was tust du? Was möchtest du umsetzen? Ja, wir können mal die nächste Folie machen, den Next Step. Oh, nee, zweite. Ja. Gibt es irdische Schätze in deinem Leben, wo du sagst, okay Gott, ich merke, da pochst du an. Jesus steht an der Tür und klopft an, die ganze Zeit. Wenn jemand seine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem wird Jesus kommen und Gemeinschaft haben mit ihm, aber erst, wenn du öffnest. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, heute zu sagen, okay Gott, ich möchte mein Herz ausrichten, weg von irdischen Schätzen, weg von Zeitvertreib, der mir die Zeit raubt. Vielleicht sind es Dinge in deinem Leben, wo du sagst, es ist eigentlich nichts Schlechtes, was ich hier tue. Vielleicht sind es Computerspiele, irgendwelche Hobbys und du sagst, ich investiere Stunden da rein und es ist nicht schlimm. Oder lesen, kann alles Mögliche sein. Und Gott sagt aber, ja, aber wenn du dich damit füllst, ist da noch ein Hunger überhaupt da? Oder kannst du nicht sagen, hey, warte mal, was sind meine Prioritäten in meinem Leben? Vielleicht gehst du heute nach Hause und schreibst mal eine Liste. Was sind meine Prioritäten? Mach dir eine Liste, wie viel Zeit investierst du in wie viele Sachen? Und dann wirst du feststellen, dass du eigentlich Zeit hättest für deinen Gott, den Schöpfer des Universums. Wir haben Zeit. Und welche Schritte möchtest du konkret gehen, um reich zu werden mit Gott? Vielleicht sagst du dir heute, okay Gott, es ist ein Anfang, dann möchte ich täglich 5 Minuten mit dir reden. Vielleicht mache ich Lobpreismusik an, höre auf deine Stimme, nimm nur einen Vers. Vielleicht sagst du auch, oh, ich mache 20 Minuten. Mach's nicht zu viel, wenn du sagst, ich habe noch nicht damit angefangen. Dann geh kleine Schritte. Geh kleine Schritte, aber tu sie. Nimm dir etwas vor, was erreichbar ist. Bete neu für Hunger und Sehnsucht und lade den Heiligen Geist ein, dass er dich mit dem Hunger erfüllt. Ich möchte die letzte Stelle zum Abschluss lesen, in 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18. Dort steht, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Auch wenn es uns etwas kostet, lasst uns auf das Ewige schauen. Komm, lasst uns unsere Augen schließen und vielleicht können wir die Folie nochmal einblenden mit dem Next Step. Und ich will uns ganz kurz ermutigen, dass wir das Jesus bringen. Ja, das, was dich angesprochen hat, mach das konkret. Sag Gott, ich verpflichte mich hier, jeden Tag das und das zu investieren in meine Beziehung mit dir.